Viel sagt er nicht, wenn er seine Kunden bedient. Simon ist Friseur und ein schweigsamer Mensch. Dabei hätte er so viel zu erzählen, wenn auch nicht seinen Kunden. Von unerfüllter Liebe, von der Sehnsucht, mit jemandem zusammen zu sein und vom Aufwachsen ohne Vater. Gerbrand Bakker, einer der bekanntesten Schriftsteller aus den Niederlanden, erzählt von einem Leben mit einer existenziellen Leerstelle. Der Roman »Der Sohn des Friseurs« ist unser Thema im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Willkommen, sagt Nils Beindger.
Ich schreibe sehr gerne über normale, einfache, ja, Handwerksleute. Vielleicht ist es von wegen, dass ich selbst ein Bauernsohn bin. Und dazu kommt auch, dass ich keinen holländischen Roman kenne, worin ein Friseur eine Hauptrolle spielt. Was auch noch sehr lecker ist, dieser Friseur hat auch einen Friseursalon. Und wenn man einen Friseursalon hat, dann hat man auch Kunden. Und mit Kunden hat man auch Romanpersonagen.
Cornelis schaut ihn an und hat das Gefühl, einem völlig Fremden in die Augen zu sehen. Wer ist dieser Junge? Ja, er weiß, wer er ist. Er weiß, dass er Jakob heißt. Und natürlich, dass er ein Praktikum bei seinem Vater macht. Aber wieso ist er selbst, Cornelis, plötzlich zusammen mit ihm hier?
Chez Jean heißt der Salon in Amsterdam, in dem Simon seine Kunden empfängt. Er führt das Geschäft in dritter Generation. Wie der Großvater Jan ist auch Simons Vater Cornelis Friseur gewesen, ihn aber hat Simon nie kennengelernt. Cornelis hat die Familie verlassen, nachdem er erfuhr, seine Frau erwartet ein Kind. Klammheimlich buchte Cornelis ein Ticket für eine Flugreise und kam im März 1977 bei einem schweren Flugzeugunglück auf Teneriffa ums Leben. Simon hat sich arrangiert mit dem abwesenden Vater. Als ihm ein Kunde, Simon bedient am liebsten Herren, von einer Flugreise und der Angst vor einem Absturz erzählt, beginnt er über seine eigene Geschichte nachzudenken. Der Ausgangspunkt für den vielschichtigen Roman von Gerbrand Bakker. Im Gespräch hat der Schriftsteller zu Hause in Amsterdam und in der Eifel erst einmal über Simon und sein Wesen erzählt.
Ja, er hat nicht immer Lust, Haare zu schneiden oder, was sagt man, Barten?
Nee. Den Bart zu...
Bärte, genau. Zu, ja. Nö, er hat nicht immer Lust. Er hat, denke ich, ziemlich okay Geld von seinem Großvater. Er lebt in dem Haus seiner Großeltern. Nö, wenn er keine Lust hat, dann macht er das nicht. Aber ich glaube, das hat nicht nur zu tun mit der Handarbeit, aber auch, dass er ab und zu einfach nicht mit Leuten reden will. Weil wir kennen natürlich alle diese Friseursalone, man setzt sich hin und dann fängt einer von den zwei, aber meistens der Friseur selbst, an zu reden. Bla bla bla. Ich erinnere mich sehr gut, aus meiner Kindheit kamen wir zu diesem Friseursalon in Schagen und dieser Mann hat immer über Fußball geredet. Fußball das, Fußball so, Fußball. Und einmal habe ich gesagt, aber ich spiele ja gar kein Fußball. Naja, das war Ende des Gesprächs. Aber ja, unser Simon in diesem Roman, der hat nicht immer Lust. Er redet eigentlich auch nicht. Er lässt die Kunden einfach reden. Nur wenn er Lust hat auf eine Espresso, dann steigt er die Treppe hinauf und dann macht er sich eine Espresso. Oder er geht schwimmen.
Oder auch zwei Espressi, genau. Kaffee wird viel getrunken.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Und Simon, der ja wirklich bei den Kundengesprächen wenig sagt, vielleicht eher ein Hm oder Ja, dieser Simon ist ohne Vater aufgewachsen. Sein Vater Cornelis, ja auch Sohn eines Friseurs und selber Friseur. Dieser Vater ist so jedenfalls der Glaube, die Überzeugung der Familie bei einem Flugzeugunglück im März 1977 auf Teneriffa ums Leben gekommen. Der Roman von Ihnen, Gerbrand Bakker, zeigt, es könnte auch ganz anders gewesen sein. Simon liebt Männer. An der Wand zu Hause hat er Poster der großen olympischen Schwimmer, darunter Marc Spitz. Und er darf sich von der Mutter anhören, er sei indolent. Wie sehr ist Simon gezeichnet durch das Leben mit einer großen Leerstelle, den fehlenden Vater?
Vielleicht eigentlich ist er nicht gezeichnet. Er hat immer das Gefühl gehabt, diese Trauer über Vater ist die Trauer meiner Mutter. Die waren verheiratet. Er hat seinen Vater nie gekannt. Er ist erst 6 Monate nach dem Sterben vom Vater geboren. Also er weiß eigentlich nicht, was ein Vater ist, außer von was er natürlich auch in Kindheit gesehen hat bei Freunden zu Hause. Aber es ist vor allem, es ist nicht mein Leiden. Es ist das Leiden meines Mutters. Und das ändert sich, wenn ein Schriftsteller in seinen Salon kommt. Die beiden kennen einander schon ziemlich gut. Vielleicht kann man sagen, dass sie auch Freunde sind. Und dieser Schriftsteller, der wühlt Dinge auf. Zum Beispiel besucht Simon mit seinem Großvater Jan auch die...
Den Friedhof, das Grab Friedhof, ist.
Friedhof, ne? Genau, über, das Wort habe ich gesucht. Ja,
genau, den Friedhof.
Und das, auch das zum ersten Mal. Und erst, wenn er da ist mit seinem Großvater, denkt er, ja, aber warte mal, mein Großvater hat natürlich auch einen Sohn verloren. Also alle diese, ja, ich nenne das immer gerne die Hierarchie des Trauers oder des Leidens. Da gibt es eine Hierarchie und es gibt Leute, und dieser Simon ist davon einer, der das so zu Herz nimmt, dass er einfach darüber nicht redet, weil seine Mutti will auch nicht darüber reden und er denkt, naja, okay, dann rede ich auch nicht darüber. Dann kommt also ein Moment im Buch, dass er auch denkt, ja, warte mal, es war doch mein Vater. Und wie war das damals mit dem Unfall? Und dann fängt er an zu recherchieren. Gleichzeitig fängt auch der Schriftsteller an zu recherchieren. Weil dieser Schriftsteller denkt dann, hey, vielleicht kann ich ein Buch schreiben über diesen Vater von Simon. Also die recherchieren zusammen. Und beim Schreiben war ich gleichzeitig natürlich auch ans Recherchieren. Also alle sind ans Recherchieren.
Und Ihr Roman ist damit eben auch ein Spiel mit der Literatur. Da der Schriftsteller auch zu den Kunden von Simon gehört, lässt sich ja auch die Haare schneiden mit 2,5 mm Maschine. Er will einen Roman über einen Friseur schreiben und Simon bei der Arbeit zuschauen. Er erzählt von seinen Lesungen, etwa von Begegnungen mit Daniel Kehlmann. Er erzählt von einer Reise nach Marseille, wo er vor viel zu wenig Publikum lesen musste. Und er verführt Simon auch. Hermann Bakker, wie kam denn der Schriftsteller in den Roman?
Naja, erstens, der Sohn des Friseurs war vor 2 Jahren in Holland der erste Roman, den ich nach 12 Jahren wieder geschrieben habe. Zwischendurch habe ich autobiografische Bücher geschrieben und auch noch ein Buch über Natur und Gärten und so weiter. Aber die Lust zum Romanschreiben war mich ein bisschen weg. Es gab keine Lust mehr. Ich fand das alles prätentiös und unecht. Also... Es hat sehr lange gedauert, ehe ich wieder einen Roman geschrieben habe. Und meine Verlegerin in Holland, Eva Cossey, hat mich gesagt, weil ich denke am liebsten so wenig wie möglich nach beim Schreiben. Was kommt, kommt. Aber meine Verlegerin hat gesagt, ich denke, du hast dich eigentlich selbst, weil diese Schriftsteller, naja, an alles kann man sehen und lesen, dass ich das bin, aber ohne Name. Du hast dich selbst da reingesteckt, um wieder den Übergang zwischen dieses autobiografische Schreiben und ein Roman zu machen. Und ich denke, die hat so ein bisschen Recht darin. Ich habe diese Schriftsteller auch nötig gehabt beim Schreiben. Und ich denke, ich wollte auch eine Art von, sagen wir, nicht normaler Roman schreiben. Ich wollte ein bisschen damit spielen. Und zum Beispiel das Motto vom Buch ist davon eigentlich schon, das ist ein Lied aus einer Kinderserie. Das ist also ein ganz einfaches Lied und nicht ein Zitat von Goethe oder George Orwell oder weiß ich viel. Ich hatte auch, denke ich, auch Lust, ein bisschen zu spielen. Und deswegen ist es auch, denke ich, ein ziemlich spielerisches Buch geworden.
Unbedingt. Und ich mag dieses Spiel sehr. Und auch gerade, wenn man einen Schriftsteller in diesen Salon setzt und auch in das Leben von Simon, der dann auch Romane schreibt, die den ihrigen vom Titel her nicht ähneln, aber doch Fährten eröffnen können, dann ist es doch auch ein Stück weit ein ironischer Blick auf sie selbst, oder? War das auch? Also ja. Dann auch
genau,
ein Anliegen?
Genau, ja. Nee, weil das wollte ich auch sehr gerne. Ich bemerke immer mehr, desto weiter ich komme in der literarischen Welt, wenn man das so sagen kann, darf. Ich bemerke eigentlich, dass desto mehr ich schreibe, desto weniger ich darüber zu sagen habe. Das ist auch so etwas. Und naja, auch deswegen ist es schön, um ein bisschen selbstironisierend, also einen Roman zu schreiben. Ich habe auch unglaublich viel Lust, mal ein Krimi zu schreiben.
Der Sohn des Friseurs hat ja durchaus auch Momente, vielleicht nicht eines Krimis, aber es geht ja auch um das Verschwinden. Es gibt drei Friseure, zwei Söhne jeweils eines Friseurs, Simon und eben auch sein Vater Cornelis, der angeblich ums Leben gekommen ist bei der Flugzeugkatastrophe im März 1977 auf Teneriffa. Diese Katastrophe spielt im Roman eine wichtige Rolle. Simon recherchiert, der Schriftsteller recherchiert darüber und plötzlich erfahren wir, dass Cornelis gar nicht bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen ist oder ums Leben gekommen sein könnte. Er hat so eine Version, die ungeplante Zwischenlandung genutzt, um das Flugzeug zu verlassen auf einer Flucht, nachdem er erfahren hat, er wird Vater. Warum ist Cornelis, der zu Carlos wird, verschwunden?
Naja, das einfache Antwort ist natürlich, dass er zu hören bekam, dass er Vater würde, also 1977. Und das war vielleicht für ihn einfach zu groß im Leben. Dabei kommt, dass er, vielleicht auch ein bisschen wie Simon, auch nicht richtig mit Freude und mit vollem Herz die Friseurarbeit gemacht hat in Amsterdam. Ich nenne das dann immer das Psychologie vom kalten Grund.
Und
das heißt, ja, es ist einfach, es so zu erklären. Aber die tiefere Grund, eigentlich muss ich sagen, ich weiß das auch nicht. Und das habe ich vielleicht auch mit Absicht so gemacht, weil es ist immer, und davon sprechen Leute auch im Roman, es wird immer gefragt, warum? Warum bist du Friseur? Wieso hast du das gemacht? Und ich denke, dass sehr oft Leute das nicht beantworten können. Nicht einfach, aber auch nicht, wenn die wochenlang darüber nachdenken. Es gibt so viele Momente im Leben, man macht einfach etwas. Schluss. Und ich denke, das ist, was auch mit Cornelis passiert ist. Einfach ein Moment. Oh ja, okay, ja, das mache ich. Naja, und dann kam also diese schreckliche Katastrophe da auf Teneriffa. Aber er war nicht bei dieser Katastrophe. Oder doch, das weiß man nicht. Man kann, denke ich, das ganze zweite Teil vom Roman auf zwei Weisen lesen. Ja. Entweder es ist wirklich so passiert, oder, und ich denke, das ist hier der Fall, der Schriftstellerfreund von Simon hat das geschrieben und er schenkt Simon die Geschichte seines Vaters. Darin hat der Leser alle Freiheit. Man kann und darf denken, was man will.
Ich fand das
auch. Ich habe in ein anderes Interview gesagt, dass man das Buch eigentlich auf zwei oder vielleicht noch mehr Spuren lesen kann. Man kann also, man fängt an zum Lesen, man liest zum Ende und man denkt, oh ja, oh hey, ach so. Aber wenn man dann auf neu anfängt zu lesen und auf einer anderen Spur das Buch liest, dann ist es ein ganz anderes Buch. Eigentlich auch ein ganz billiges Buch dann, weil es sind zwei Bücher in eins. So. Wenn ich zu viel rede, dann sagen Sie es
das
mir.
Das machen Sie gar nicht. Es ist sehr schön, Ihnen zuzuhören. Aber das führt ja auch, also ich habe es auch darüber nachgedacht, ist das sozusagen der Roman im Roman, den wir dann eben im zweiten Teil lesen können und auch in der Fortsetzung in den weiteren Kapiteln. Er führt aber eben auch zu einem großen und tollen Thema, dem Verschwinden. Ich musste etwa an Max Frischs großen Roman Stiller denken, wo ja auch Geschichten des Verschwindens sind, der berühmte Rip van Winkle etc. Ist das ein Thema, was Sie auch schreiben, besonders faszinierend, das Verschwinden?
Darüber denke ich auch nicht so viel nach, aber eigentlich in fast alle meine Bücher, alle meine Romane, das handelt sich um Verschwinden oder Flüchten. In der Umweg zum Beispiel flüchtet eine holländische Frau nach Wales. Auch in Oben ist es still eigentlich. Am Ende des Buches verschwindet der Hauptperson nach Dänemark. Also überall habe ich in meinen Büchern Verschwindenden und Flüchtenden. Aber wieso dann? Tja, dafür muss ich mal einige Monate auf eine Couch mich hinlegen mit einem Therapeut Ich weiß das nicht, aber etwas in mich, das können wir doch sagen, vielleicht, jawohl, vielleicht auch flüchten oder verschwinden.
Gerbrand Bakker, einer der bekanntesten Schriftsteller aus den Niederlanden, im Gespräch über seinen Roman »Der Sohn des Friseurs«, in der Übersetzung von Andreas Ecke im Suhrkamp Verlag erschienen. Der Schauspieler Patrick Güldenberg, engagiert an wichtigen Bühnen wie dem Berliner Ensemble, ebenso in vielen Fernseh- und Hörbuchproduktionen, hat aus Gerbrand Bakkers Roman gelesen. Wir haben eine für die Geschichte wichtige Szene ausgewählt, das Verschwinden von Simons Vater Cornelis im Frühjahr 1977. Patrick Güldenberg liest aus »Der Sohn des Friseurs« von Gerbrand Bakker.
»Was machst du?« Sie hat sich im Bett von ihm weggedreht. »Ich stehe auf, ich fühle mich nicht gut.« »Wieso bleibst du denn da nicht liegen?« »Kann ich nicht. Ich gehe runter. Ich stehe auch gleich auf.« »Wolltest du nicht zum Sport mit Lisbeth?« »Ja, und Irene. Ich möchte nur noch einen Moment nicht daran denken. Wir sehen uns nachher unten.« Sie murmelt etwas. Er versteht es nicht. Sie bleibt liegen, wie sie lag. Er erhebt sich vom Bett. Durch die Vorhänge dringt fast kein Licht. Er zieht sich nicht an, sondern geht in der Unterhose die Treppe hinunter. Unten liegen Sachen bereit. Im Schrank unter der Treppe steht ein kleiner, gepackter Koffer. Er kocht weder Tee noch Kaffee, isst auch nichts. So also ist es, wenn man sich davonstiehlt, denkt er, als er die Tür leise hinter sich zuzieht. Bei Nacht und Nebel verschwindet. Vielleicht, wenn man flüchten muss. Es ist nass, kalt und regnet. Und manchmal stellt er sich in einem Hauseingang unter oder unter einem Baum, was allerdings wenig Sinn hat, weil die Bäume noch kahl sind. Das regnerische Wetter ärgert ihn. Er will nicht durchnässt auf Skiphol ankommen. Es ist ruhig auf den Straßen. Ein früher Sonntagmorgen. Der kleine Koffer enthält eine zweite Hose, ein paar Unterhosen, zwei Hemden, drei Paar Socken, einen Waschbeutel. Er geht zum Overtom und steigt in einen fast leeren Bus der Linie 15. Er schaut aus dem Fenster. Amsterdam ist nass und grau. Er ist angespannt. Der Flug wird sein erster Flug überhaupt sein. Unterwegs steigt fast niemand ein. Es bleibt ruhig im Bus. Die Stadt geht in eine ungeordnete Landschaft über. Wiesen, Firmengebäude, ein einsames Hotel. Als sie sich Schiphol nähern, sind große Baustellen zu sehen. Es ist kurz vor 7. Draußen bleibt es grau und nass. An einem kahlen Baum kann er sehen, dass kaum Wind weht. Der Praktikant steht am Eingang. Seine Jacke ist zu dünn. Er ist für eine sonnigere Gegend angezogen, doch bis sie dort ankommen, vergeht noch einige Zeit. Er weiß, dass der Sohn des Friseurs verheiratet ist. Und er hat nichts dagegen, wenn sie so tun, als würden sie sich zufällig bei einer Urlaubsreise begegnen. Er, der Praktikant, als Teil einer Reisegesellschaft von Holland International und der Sohn des Friseurs als Einzelreisender, der ohne Schwierigkeiten einen Platz in der gecharterten Maschine bekommen hat, weil sie längst nicht voll ist. Der Praktikant wird am nächsten Morgen im Friseursalon entschuldigt fehlen. Ob Cornelis irgendwem Bescheid gesagt hat, weiß er nicht. Er vermutet, dass er es nicht getan hat. Am Anfang passierte nicht viel. Cornelis schien ihn zu ignorieren. Der Praktikant fühlte sich absichtlich übersehen. Er kam sich vor wie ein Eindringling, obwohl ihn doch der alte Friseur Jan, den Cornelis reichlich sarkastisch mit Jean anspricht und vor allem dessen Frau so herzlich willkommen geheißen hatten. Der Grund für diese abweisende Haltung war ihm ein Rätsel. Doch dann kam ein Moment, in dem sie nur zu zweit im Salon waren. Nach einem anstrengenden Tag. Einem jener Tage mit mehr Besuchern als Kunden. Frauen aus dem Viertel, die sich lautstark unterhielten. Kaffeetrinkende Männer, die bedächtig und stolz von ihrem neuen Simcar oder ihrer Arbeit sprachen, und einer der Männer hatte irgendwann beim Bäcker um die Ecke eine Sahnetorte geholt. Und Cornelis war wütend geworden, weil auch der Mann, dem er gerade die Haare schnitt, einen Kuchenteller mit einem Stück Torte bekam und es aß, was ihm die Arbeit erschwerte. Und trotzdem, das sah der Praktikant, störte ihn der Betrieb nicht wirklich. Und danach, es war schon nach 6, kam dieser Moment zu zweit, der damit begann, dass sie sich beim Haareaufkehren zufällig in einem der Spiegel anschauten, wodurch sie zu zwei anderen jungen Männern wurden. Nicht mehr der Sohn des Friseurs und der Praktikant waren. So sieht er es zumindest, der Praktikant. Danach haben sie sich ein paar Mal außerhalb des Salons getroffen. Cornelis immer vorsichtig und abwartend. Er selbst mutig, weil er wusste, was er wollte. Er wollte diesen gut aussehenden jungen Mann, der sich so mürrisch und abweisend gab. Nicht fröhlich, nicht entspannt. Einmal, ein einziges Mal nur, nachdem sie im Tuschinski Flucht ins 23. Jahrhundert gesehen hatten, sie standen in der schmalen Gasse, die zur Amstel führt, hatte der Praktikant das Gefühl gehabt, dass sie kurz davor waren, sich zu küssen. Als er vorschlug, ihn zu begleiten, war Cornelis einverstanden. Zu zweit verreisen. Einfach mal weg. Wir sehen dann schon, was daraus wird. Und nun steigt er aus dem Bus. Den Kopf etwas gesenkt, damit ihm der Regen nicht voll ins Gesicht schlägt. Er ist tatsächlich gekommen. Der Praktikant schaut auf die Armbanduhr. Kurz nach 7. Es ist Zeit einzuchecken. In einem der Läden läuft Radio. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Der Praktikant geht vor Cornelis her. Don't keep your distance. Cornelis versucht an nichts zu denken, nicht zu grübeln. Er ist nicht mehr nur angespannt, sondern so nervös, dass es ihm auf den Magen schlägt. Er möchte umkehren, weiß aber, dass es dafür zu spät ist. Sie sind schon zu tief in das Gebäude vorgedrungen und der Praktikant hat seinen großen Koffer eingecheckt. Im Grunde sind sie schon unterwegs. Dieser Teil des Flughafens ist eine Art Niemandsland. Der Praktikant dreht sich um und lächelt ihn an. »Guten Morgen«, sagt die Stewardess. Sie trägt ein kobaltblaues Kostüm mit einem bunten Halstuch. »Ja, guten Morgen«, sagt Cornelis. Durch ein Fensterchen in der Fluggastbrücke hat er gesehen, dass diese Maschine The Ryan heißt. Das fand er merkwürdig. Wieso benennt man ein Flugzeug nach einem Fluss und nicht nach einem Vogel? Weihe, Bussard, Kormoran, wieso nicht? Storch. Ein Jumbojet, hat der Praktikant gesagt. Damit bin ich noch nie geflogen. Sie steigen in das Flugzeug ein. Die Kabine ist riesig. Und laut ist es. Offensichtlich sind eine Menge Kinder an Bord. Cornelis sucht seinen Sitz. 28H, Aisle. Ich sitze viel weiter hinten, sagt der Praktikant. Aber ich glaube, die Maschine ist längst nicht voll. Sobald wir fliegen, regeln wir das. Er nimmt Cornelis den kleinen Koffer ab und legt ihn in die Gepäckablage über dem Sitz. Bis gleich. Okay, sagt Cornelis. Er nimmt Platz und schnallt sich sofort an. Neben ihm sitzt ein Paar, der Mann am Fenster. Hallo, sagt er zu der Frau, die in etwas blättert, offenbar ein KLM-Magazin. Guten Tag, der Herr, sagt die Frau. Der Herr, denkt Cornelis. Er schließt die Augen. Er schluckt. Er will raus. Es ist ein paar Minuten vor 9. Triebwerke brüllen. Er öffnet die Augen und dreht sich um. Im selben Moment beugt sich der Praktikant zur Seite und hebt die Hand. Ziemlich weit weg. Was für ein Koloss diese Maschine, denkt Cornelis. Wie soll so etwas fliegen? Er winkt zurück, setzt sich wieder gerade und dreht den Kopf, um aus dem Fenster zu schauen. Der Praktikant nützt ihm jetzt nichts. Er kennt ihn ja kaum. Es geht nichts Beruhigendes von ihm aus. Und aus dem Fenster schauen kann Cornelis nicht, weil der Kopf des Mannes davor ist. Die Frau raschelt mit dem KLM-Magazin, Kinder schreien, Erwachsene lachen zu laut, ein Baby weint. Stewardessen gehen vorbei und schließen die Klappen der Gepäckablagen. Triebwerke brüllen noch lauter. Schwalbe, denkt er, Reiher, Rohrdommel. Die Maschine beginnt zu rollen. Taxiing wird das auch genannt, weiß Cornelis. Er schließt wieder die Augen. In Gedanken zählt er die Sitze in einer Reihe. Es sind 10. Dann versucht er, die Anzahl der Reihen zu schätzen. Hunderte von Menschen passen in diese Maschine. Und hat er nicht eben auch eine Treppe gesehen? Eine Treppe in einem Flugzeug? Er reibt über sein Brustbein. Kurz danach wird sein Körper in den Sitz gepresst. Er hat das Gefühl, dass der Boden des Flugzeugs unter ihm absackt. Atmen, denkt er. Ruhig atmen. Hui, ruft ein Kind. Die Maschine fliegt eine Kurve. Und Cornelis neigt sich unwillkürlich in die entgegengesetzte Richtung. Als ob er und er allein das Flugzeug unter Kontrolle bringen müsste und auch könnte. Denn kurz danach scheint es wieder geradeaus zu fliegen. Dann wird ihm bewusst, dass seine Augen immer noch geschlossen sind. Er öffnet sie und blickt zur Seite. Die Frau liest ruhig in dem Magazin. Der Mann hat sich zurückgelehnt, sodass sein Kopf nicht mehr das Fenster verdeckt. Cornelis sieht hauptsächlich schmutzig graue Wolken. Aber dann auf einmal grüne Wiesen, winzige Autos, wieder einen Wolkenfetzen. Und ist das die Nordsee? Als das Lämpchen mit den Sitzgurten erloschen ist und das mit der Zigarette aufleuchtet, steht der Praktikant auf und geht nach vorn. Weiter hinten rauchen schon welche, man riecht es. Das Flugzeug ist kaum zur Hälfte voll. Warum eine Fluggesellschaft trotzdem alle Passagiere nahe zueinander setzt, ist ihm nicht klar. Oder hat Holland International das so geregelt? Hat es etwas mit der Gewichtsverteilung zu tun? Sie sind dem Regen und dem grauen Grau entkommen. Draußen strahlt die Sonne. Unter dem Flugzeug gleitet ein endloses Wolkenfeld wie ein schneebedecktes Gebirge vorbei. Als er bei Reihe 28 ankommt, legt er Cornelis die Hand auf die Schulter. Er spürt, wie der Sohn des Friseurs zusammenzuckt. »Ich bin's«, sagt der Praktikant. »Sollen wir eine Stewardess fragen, ob wir irgendwo zusammensitzen können?« »Reisen Sie allein?«, fragt die Stewardess leise. »Ja«, antwortet Cornelis. »Das heißt ich. Er gehört zu der Reisegesellschaft.« »Gut, aber Sie gehören schon zusammen.« »Klar«, sagt der Praktikant. Cornelis empfindet Unbehagen und Angst. Wirkliche Angst. Und diese Unruhe wirkt nicht gerade entspannt. »Hier ist es ein bisschen laut, nicht wahr?« »Ziemlich«, sagt der Praktikant. »Kommen Sie bitte mit«, sagt die Stewardess. Cornelis steht auf. Stehen und gehen in einem Flugzeug. Unbegreiflich. Aber es ist wie auf festem Boden. »Haben Sie Handgepäck?«, fragt die Stewardess. »Ich nicht«, sagt der Praktikant. »Aber dieser Herr.« Er holt Cornelis Koffer aus der Ablage. Sie folgen der Stewardess nach vorn, kommen an der kleinen Bordküche vorbei und steigen die Treppe hinauf. Auf dem Oberdeck ist niemand. Die Sitze sind breiter als unten, die Abstände größer. »Business Class«, sagt die Stewardess. Sie zeigt in Richtung Bug. Da ist das Cockpit. Cornelis wird sofort ruhiger, als könnte er dank der Abwesenheit anderer Menschen freier atmen. Hier kann er ungesehen Angst haben. »Geht das denn so ohne weiteres?«, fragt er. »Natürlich«, sagt die Stewardess. »Hier sitzt doch niemand.« »Setz dich ruhig ans Fenster«, sagt der Praktikant. »Fliegen Sie zum ersten Mal?«, fragt die Stewardess. »Ja«, sagt Cornelis. »Darf ich Ihnen ein Glas Sekt anbieten?« »Aber gern«, antwortet der Praktikant. »Und Sie haben beide eine Toilette für sich, da vorn.« Cornelis setzt sich und stellt den Koffer zwischen seine Füße. »Hier geht das. Sekt. Und es ist noch nicht einmal 10 Uhr.« »Das nennt man Schwein«, sagt der Praktikant. Er reckt sich, rutscht auf seinem Sitz nach vorn und lehnt sich zurück. »Business Class?« »Ich habe Schwein«, denkt Cornelis. Er würde sich ja gern einfach dem überlassen, was auf ihn zukommt. Doch das gelingt nicht. Vielleicht noch nicht. Erst muss er diesen Albtraum hinter sich haben. »Sieh doch mal«, sagt der Praktikant, »diese weiche, weiße Decke. Das hat doch was Beruhigendes. Hier ist nichts, was stört. Man braucht nichts zu tun. außer ein Glas Sekt trinken. Ganz vorsichtig schaut Cornelis hinaus. Es sieht wirklich weich aus. So weich, als könnte das Flugzeug dort auf dem Bauch weitergleiten, wenn es plötzlich fallen würde. Trotzdem fühlt sich die Tiefe unter ihm unergründlich an. Zwischen ihm und dem Boden oder dem Meer ist nur Luft. Es ist still. Die Sonne scheint von links herein. »Sieh mich endlich mal an«, sagt der Praktikant. Cornelis sieht ihn an. Dann kommt die Stewardess mit dem Sekt. »Zum Wohl, meine Herren«, sagt sie. »Verehrte Fluggäste, wegen unvorhergesehener Umstände auf dem Flughafen von Las Palmas de Gran Canaria sind wir gezwungen, zum Flughafen von Teneriffa auszuweichen. Unser Flug wird deshalb etwas länger dauern. Wir werden Sie über alles Weitere auf dem Laufenden halten.« »Verdammter Mist«, sagt der Praktikant. Cornelis ist nach zwei Gläsern Sekt fast übermütig geworden, hat sich auf dem Oberdeck umgeschaut, ist sogar auf der Toilette gewesen. Ein enger Raum gleich hinter dem Cockpit. Nach dem Spülen blieb er noch einen Moment dort, weil er hoffte, etwas hören zu können. Er hörte nichts. »Landen«, sagt Cornelis, »das kann ich kaum erwarten.« »Das glaube ich, ja«, sagt der Praktikant. »Aber danach müssen wir ja auch wieder starten.« Eine halbe Stunde später, gegen 2:20, landet die Boeing 747 The Rhine mit dem Kennzeichen PHBUF auf dem Flughafen Los Rodeos. Um 2:15 landet die ebenfalls umgeleitete Boeing 747 Clipper Victor der Pan Am. Diese Maschine ist bereits in New York zwischengelandet, nachdem sie Stunden zuvor vom Los Angeles International Airport gestartet war. Auf Los Rodeos stehen weitere Flugzeuge, die hier eigentlich nicht stehen sollten. Der Flughafen ist überlastet. Und alle warten darauf, dass der nach einer Bombenexplosion gesperrte Flughafen auf Gran Canaria wieder freigegeben wird. Dieses Warten spielt sich für die KLM-Passagiere zunächst im Flugzeug ab. Doch weil sich die Sache hinzuziehen scheint, dürfen sie nach einiger Zeit wie die Passagiere zuvor gelandeter Maschinen aussteigen und im Terminal warten. Um 2:30 wird die Sperrung des Flughafens von Las Palmas aufgehoben, da keine weiteren Sprengkörper gefunden worden sind. Nun kann die Flugverkehrskontrolle anfangen, die wartenden Maschinen nacheinander zur Startposition zu leiten. Fluglotse Fernando Ascuñaga und seine Kollegen stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Einige der Maschinen können nicht auf der Rollbahn allein zum Start rollen. Auch die Startbahn muss abschnittsweise als Rollbahn dienen. Cornelis fand das Landen, er hatte es herbeigesehnt, weil das Flugzeug dann dem Boden wenigstens näher sein würde als in 10 Kilometern Höhe, doch nicht so schön wie gedacht. Und während des Wartens im überfüllten Terminal verfliegt der Rausch von den zwei Gläsern Sekt. Er steht hinter einer Frau in der orangefarbenen Uniform von Holland International, die sich, wenn er richtig versteht, an einem Schalter der KLM abmeldet. Sie geht weg. Er versucht, sie im Auge zu behalten und glaubt zu sehen, dass sie den Terminal verlässt. »Geht das so einfach?«, fragt er sich. »Kann und darf man hier raus?« »Ich habe mich ja zu Hause auch nicht abgemeldet«, denkt er, und ihn überkommt eine lange vergessene Erleichterung, die er als kleiner Junge empfand, wenn jemand von der Zahnarztpraxis seiner Mutter anrief und Bescheid sagte, dass der Zahnarzt krank war. »Warum hast du eigentlich deinen Koffer mit?«, fragt der Praktikant. Cornelis blickt auf seinen Koffer. »Er stand zwischen meinen Beinen. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Es wäre mir komisch vorgekommen, ihn da stehen zu lassen.« Der Praktikant regt sich auf. Während des Fluges hatte er gesagt, es wäre sicher kein Problem für Cornelis, sich noch irgendwie der Reisegesellschaft von Holland International anzuschließen. Vielleicht wäre es sogar möglich, dass sie beide zusammen ein Hotelzimmer bekämen. Das würden sie alles nach der Ankunft klären. Eventuell könnte auch Cornelis ein Hotelzimmer für sie reservieren. Doch nun ist diese Umleitung dazwischen gekommen. Und es wird später und später. Cornelis schaut ihn an und hat das Gefühl, einem völlig Fremden in die Augen zu sehen. Wer ist dieser Junge? Ja, er weiß, wer er ist. Er weiß, dass er Jakob heißt. Und natürlich, dass er ein Praktikum bei seinem Vater macht. Aber wieso ist er selbst, Cornelis, plötzlich zusammen mit ihm hier? Was sollte das vorhin im Flugzeug, als Jakob sagte, sieh mich endlich mal an? Warum? Ihn erfasst leise Panik. Er weiß nicht, was er hier eigentlich macht, Sonntagnachmittag auf einer Kanareninsel. Erst vor ein paar Stunden hat er Anja belogen. Ist er davongelaufen, weil sie ihm etwas mitgeteilt hatte, was viel zu groß für ihn war? Ist er durch ein trostloses Amsterdam gegangen? Hat er sich nach dem Einsteigen in den Bus fast willenlos forttragen lassen? Hat er mit Bauchschmerzen ein Flugzeug bestiegen? Und jetzt sieht er durch die großen Fenster des Terminals überall Flugzeuge stehen, die wieder in die Luft müssen. Ihm wird flau. Der Boden unter seinen Füßen scheint zu schwanken. Ich mache es nicht, denkt er. Ich kann es nicht. Und auch hier, wie auf Schiphol, hört er, als sie zum Zeitvertreib einen Rundgang durch den Terminal machen, aus unsichtbaren Lautsprechern Julie Covington. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions. They are not the solutions they promised to be. Was ist das doch für ein Scheißsong, sagt der Praktikant. Kommt mir schon zu den Ohren raus. Es gibt kaum Informationen über die voraussichtliche Abflugzeit. Im Grunde gar keine. Ob es hier einen Spielzeugladen gibt? Fragt der Praktikant. Einen Spielzeugladen? Was willst du denn da?
Nichts, nur so.
Cornelis schluckt. Jakob, sagt er. Ja, fragt der Praktikant. Jakob hört zu. Die KLM-Maschine steht der Pan Am Boeing auf dem Rollfeld im Weg. Die Cockpit-Besatzung von Clipper Victor, Kapitän Victor Grubbs, Co-Pilot Robert Bragg und Flugingenieur George Warnes ist not amused. Als KLM-Kapitän Veldhuizen von Sanden beschließt, seine Maschine vor dem Weiterflug nach Gran Canaria betanken zu lassen, um dort weniger Zeit zu verlieren, bevor er mit einem Flugzeug voller Urlauber nach Schiphol zurückfliegt. Er hat es nämlich eilig. Die maximal zulässige Arbeitszeit der Crew darf nicht überschritten werden, sonst muss sie auf Gran Canaria übernachten. Die Passagiere sitzen schon seit über einer Stunde wieder im Flugzeug. Die Urlauber auf Gran Canaria wiederum warten bereits 6 Stunden auf den verspäteten Flug. Die Pan Am-Maschine hätte eigentlich früher weiterfliegen dürfen. Doch der Platz reicht für ein Vorbeirollen an der KLM-Maschine nicht aus.
Gerbrand Bakker, der Sohn des Friseurs. Patrick Güldenberg las aus dem Roman des niederländischen Schriftstellers. Regie Irene Schuck, Technik Ursula Kirstein. Gerbrand Bakkers Werk erscheint auf Deutsch im Surkamp Verlag, so auch der Roman Der Sohn des Friseurs in der Übersetzung von Andreas Ecke. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages dürfen wir die Lesung hier vorstellen im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beintger.